Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, was ist Kirche? Die einen sagen, Kirche ist ein großer Marktplatz. Und dieser Markt der Möglichkeiten ist offen für alle und für alles. Für Naturanbeter und für Christusverehrer, für politisch Engagierte und Wunderheiler, für Spirituelle und Experimentelle. Eine Firma aus den Niederlanden, die vermietet inzwischen sogar die aufblasbare Kirche. Und zwar nicht nur für Gottesdienste, sondern eben, man kann diese Luftnummer auch nutzen, wo man will, für Konzerte, für Hochzeiten, für Partys, ganz egal. Kirche ein Marktplatz. Die anderen sagen, die Kirche ist ein Museum. Da kann man diese Kunstwerke der vergangenen Jahrhunderte bestaunen und bewundern. Man kann staunen über das geistige Erbe von Theologen, Musikern. Und diesen Eindruck, den hatte ich auch bei vielen Kommentaren zum Brand von Notre Dame. Die Kirche ein Museum. Aber Petrus vergleicht die Kirche mit einem anderen Bild. Petrus sagt, es ist ein Tempel Gottes, voller Leben. Wir haben das vorhin gehört in der Schriftlesung. Und da wird deutlich, es gibt in diesem Tempel, in diesem Haus Gottes, gibt es viele Ecken, viele Nischen, könnte man sagen, unter dem Dach der Kirche. Da finden wir den Kindergarten, da finden wir die Jungscharen. Da finden wir die Frauenkreise und Hauskreise, die Musikgruppen, die Dienstgruppen. Aber es ist etwas zu beachten. Schon in der Mathematik besitzt jeder Kreis einen Mittelpunkt. Und gerade im Raum der Kirche erleben wir, wenn ein Kreis seinen Mittelpunkt verliert, dann beginnt er zu eiern. Und darum müssen wir nach dem Mittelpunkt fragen. Dem Ausgangspunkt des göttlichen Tempelbaus, damit das Bild von Kirche zutrifft. Und der Dreh- und der Angelpunkt der Kirche, der ist Jesus Christus. Und das ist das Erste heute Morgen. Die Kirche hat einen festen Grund. Bevor wir Menschen in der Regel ein Haus bauen, dann begutachten wir die Wohnlage. Wie ist die Sicht? Wie ist die Infrastruktur? Wer wohnt da in der Nachbarschaft? Aber Gott achtet auf die Grundlage. Es zählt das Fundament, erst in zweiter Linie das Ornament. Gott baut die Kirche nicht auf die Sandbank von klugen Gedankengebäuden vieler Philosophen, sondern auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und Gott baut seinen Tempel auch nicht auf die Geröllhalde von einigen frommen Vorschriften, wie bei Sekten, sondern auf Jesus Christus. Und es gibt ja in der Bibel, im Neuen Testament, viele Bilder für Kirche. Und in jedem dieser Bilder hat immer Jesus Christus die zentrale Rolle. Das heißt, wenn Paulus spricht von dem Leib und den Gliedern der Gemeinde, dann ist Jesus Christus das Haupt. Wenn gesprochen wird von der Gemeinde als sozusagen der Herde Gottes, dann ist Jesus der gute Hirte. Bei den Jüngern ragt Jesus nicht nur heraus sozusagen als ein Spitzenmann, sondern er ist der Lehrer, er ist der Meister. Und für die Reben erweist sich Jesus nicht nur als eine besonders erlesene Rebe, sondern als der Weinstock. Und im Tempel ist er nicht nur irgendein schöner, toller, glitzernder Stein, sondern er ist der Grundstein. Die Kirche hat einen festen Grund. Aber nun sagt Petrus, welche Bedeutung der Einzelne hat für uns, wie wichtig jede Rolle ist, die wir in diesem Tempel spielen sollen. Und das ist das Zweite. Die Kirche wird gebaut aus lebendigen Steinen. Ein einzelner Ziegelstein ist nutzlos. Ein einzelner Backstein bleibt wertlos. Ein Mauerstein für sich taugt nichts viel. Aber aus vielen solchen Taugenichtsen entstehen fantastische Bauwerke. Da fügt der Maurer Stein auf Stein und es entsteht ein wunderbares Gebäude. Trotz der Schönheit bleiben die Steine eines Gebäudes totes Material. Wir dagegen sind lebendige Steine. Das hört sich widersprüchlich und paradox an, denn natürlich einerseits denkt man bei Steinen an etwas Solides. Ja, wenn wir hier an unsere Kirchenmauern schauen, diese dicken, festen Mauern, die stehen für etwas Solides, was die Jahrhunderte überdauert. Aber gleichzeitig ist ein Stein immer auch der Inbegriff des Toten. Wir sagen, der hat ein Herz wie ein Stein. Tod. Aber Petrus sagt, ihr seid lebendige Steine, lebende, lebendige Steine. Warum? Weil das mit Jesus Christus zusammenhängt. Er ist der erste lebendige Stein. Da denken wir natürlich an Ostern, an die Auferstehung. Dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass er den Fels gesprengt hat. Und er hat eben das nicht nur für sich getan oder nicht nur für sich die Auswirkungen, sondern eben auch für die Menschen um ihn herum. Sie werden sozusagen wie tote Steine zum Leben erweckt. Ein Lazarus, komm heraus aus dem Grab. Ein Jüngling aus Nain, schon auf dem Weg zum Friedhof. Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück lebend. Jesus hat Tote erweckt, auch geistlich Tote, Menschen, die in sich tot waren, in ihrem Gewissen, in ihrem Herzen, in ihrer Seele, Sünden vergeben, neues Leben ermöglicht. Und wenn Petrus spricht von lebendigen Steinen, dann spricht er eigentlich von einem Wunder, nämlich von dem Wunder des Glaubens. Dass wir durch Jesus Christus nicht tot sind, sondern lebendig. Aber so wenig sich ein Stein zum Leben erwecken kann, so wenig können wir uns zum Glauben erwecken. Man kann glauben wollen, ja. Und irgendwann glaubt man dann auch. Aber nicht, weil wir das wollten, sondern weil Gott uns den Glauben geschenkt hat. Die Kirche wird gebaut aus lebendigen Steinen. Und so wenig ein einzelner Stein sozusagen ein Gebäude oder ein Bauwerk darstellt, so wenig ist ein Christ allein der Tempel. Sondern Gottes Kirche lebt von dem Miteinander vieler lebendiger Steine. Und das heißt, da ist jeder wichtig. Auch der stille Jugendliche gehört zu den lebendigen Steinen. Vielleicht der, der sonst eher in der Schule oder so der Außenseiter ist. Aber wenn der nicht dabei wäre im Jugendkreis, dann wäre es langweilig. Oder im Jugendgottesdienst. Auch die betagte Witwe gehört zu diesen lebendigen Steinen. Sie kann nicht mehr so schaffen wie früher. Vielleicht ist sie geschafft, wenn sie die Treppe hochsteigt. Aber wenn sie im Haus Gottes fehlen würde, wer würde dann für die Mitarbeiter beten? In Gottes Kirche bleibt kein Stein nutzlos in der Ecke. Keiner ist wertlos. Die Kirche wird gebaut aus lebendigen Steinen. Und jetzt geht der Petrus noch einen Schritt weiter. Und macht deutlich, welche Funktion wir haben als lebendige Steine. Das ist nämlich das Dritte. Die Kirche hat viele Priester. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, sagt Petrus. Ihr Christen, ihr, die ihr versagt immer wieder, ihr, die ihr enttäuscht seid, ihr, die ihr mutlos seid, ihr seid damit gemeint mit dem auserwählten Geschlecht. Königliches Priestertum, heiliges Volk, Volk des Eigentums, ihr, weil Gott seine Hand auf euch gelegt hat. Denn damit fängt das Ganze ja an. Das Ganze fängt damit an, dass ich irgendwann merke, Gott oder Jesus legt seine Hand auf mein Leben. Und er beruft mich in seine Nachfolge. Oder in dem Bild geblieben, er baut mich ein in seinen Tempel. Und manchmal ist es am Anfang ein bisschen beunruhigend, ein bisschen beängstigend, dieser Ruf. Weil wir vielleicht das gar nicht so ganz wollen. Weil wir merken, da eingebaut werden, das beinhaltet ja alles. Es beinhaltet alles. Meine Gedankenwelt, meine Wunschwelt, der Geldbeutel, die Zeit, alles. Das passt uns dann manchmal nicht, weil wir lieber eigene Wünsche haben. und wollen das nicht, dass jemand sich einmischt. Aber auf einmal merken wir dann, hoppla, das ist ja was ganz Außergewöhnliches, das ist ja was ganz Besonderes. Das ist ja ein riesiges Vorrecht, was mir da widerfährt. Ich werde hineingestellt in diese Reihe wie ein Petrus, wie die anderen Jünger, wo Jesus die Leute gerufen hat, in die Gemeinde hineingenommen. Ich werde hineingestellt sozusagen in die Reihe derer bis zum heutigen Tag. Ein Johannes, ein Augustinus, ein Martin Luther bis zum heutigen Tag. Und dass wir auf einmal merken, ja, da gehöre ich jetzt auch dazu. In diesen riesigen geistlichen Tempel, da gehöre ich auch hinein. Und ich unterstehe seiner Führung und Leitung. Und dann merken wir auf einmal, dass das, was wir sozusagen auch von Montag bis Samstag leben, unser sogenannter Alltag, dass der ja jetzt auch unter diesem Vorzeichen steht, dass wir Priester sind, Menschen, die Gott gebraucht, dass er uns ausgesondert hat für unsere Aufgabe. Und wissen Sie, warum Sie an ganz spezielle Plätze in dieser Welt hineingestellt sind? Weil Sie dort leben sollen als Priester oder Priesterin Gottes, als Seelsorger, Seelsorgerin, als jemand, der andere Menschen in Kontakt mit Gott bringt. Denn das war die Aufgabe von den Priestern, die Menschen in Kontakt mit Gott bringen. Und dann wird auf einmal die alte Großmutter in ihrer Familie zu einer Priesterin, weil sie betend über ihrem Haus wacht, weil sie den Kummer nicht los wird, dass ihre Kinder oder Enkel noch nicht zum Frieden, zum Glauben gefunden haben. Aber solange sie lebt, schwebt über diesem Haus die Wolke der Gegenwart Gottes, weil da eine Priesterin, ein Priester lebt. Für wen können Sie Priester oder Priesterin werden? Vielleicht für Ihre ganze Umgebung, für Ihre Familie, für Ihre Verwandtschaft, für die Nachbarschaft, vielleicht für Ihre Abteilung, indem Sie fürbittend eintreten für die Menschen, die Sie da, mit denen Sie zu tun haben, indem Sie fürbittend eintreten und diese Menschen segnen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Ja, ihr seid wer, liebe Gemeinde, ihr seid wer? Könige, heilige Priester, Würdenträger. Klar, wenn wir uns anschauen, dann sehen wir, dass wir oftmals nicht Würdenträger sind, sondern vielleicht Bedenkenträger. Dann haben wir Bedenken. Bedenken bei Gott und den Menschen. Ob Gott groß genug ist und stark genug. Ob Gott mich herausbringt aus meiner Not und Sackgasse. Ob ich mich überhaupt dafür eigne, ob ich gut genug bin, ob ich heilig genug bin, ob die anderen mich überhaupt akzeptieren. Und vielleicht ist heute Morgen auch der eine oder andere bedrückt und belastet hierher gekommen und fragt sich vielleicht, hat Gott mich vergessen? Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt. Ich bin ihm nicht immer so gefolgt in meinem Leben, auch als Christ. Ich habe nicht immer so sein Wort beachtet. Und falls solche Leute da sind, dann möchte ich dir ganz speziell sagen, schau nicht auf dich. Schau da vorne auf das Kreuz oder auf den Christus mit den offenen Armen. Schau auf ihn. Dafür ist Jesus gekommen, dass du ihm gehörst. Und du gehörst ihm nicht deswegen, weil du so treu bist und weil du so heilig gelebt hast, sondern weil er für dich gestorben ist, weil er sein Blut für dich vergossen hat. Und deswegen kannst du dein ganzes Leben auch mit den bitteren Erfahrungen, mit den Enttäuschungen, auch mit den Krankheitszeiten, mit all dem, all das kann zu einer segensreichen Erfahrung werden. Warum? Weil Gott dich gebraucht, weil du sein Eigentum bist. Und Gott wird seine Ehre da reinlegen, dass er aus deinem Leben etwas macht zum Lob Gottes. Weil du sein Eigentum bist, weil du gereinigt wurdest durch die Vergebung. Weil er die Flecken, den Schmutz, die Sünde abgewaschen hat. Wenn wir diese Frage stellen, wer bin ich denn? Was kann ich denn? Dann sagt Petrus, Schluss mit diesen Einreden. Du bist wer? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein König, ein Priester, bist du geheiligt von Gott. Und in dieser Funktion haben wir ja nicht nur Repräsentationsaufgaben, sondern wir haben einen Auftrag. Petrus sagt, ihr sollt die Wohltaten verkündigen dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zum wunderbaren Licht. Das ist eigentlich eine andere Formulierung für den Missionsbefehl. Geht in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Deswegen haben wir schon vor vielen, vielen Jahren einmal hier in der Gemeinde diesen Leitsatz abgeleitet, der ja heißt, Ziel unserer Bemühungen ist es, dass möglichst viele Menschen in Öschelbronn eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden und ihm von Herzen nachfolgen. Mission, das weiß ich. Mission ist mittlerweile ein belasteter Begriff. Denn Mission, das klingt nach Frömmelei, nach Vereinnahmung, Bedrängung, Seelenmassage. Aber das ist es ja gar nicht. Was ist Mission? Petrus sagt, es ist das Weitererzählen der Wohltaten Gottes. Der Wohltaten Gottes, von denen die Bibel berichtet, und die Wohltaten Gottes, die wir in unserem Leben erfahren haben. Und wer diesem Auftrag nachkommt, wer von diesen Wohltaten Gottes weitererzählt, der wird nämlich dann auch die Erfahrung machen, ich bin ja gar nicht so ungeschickt. Und er wird ja auch immer wieder die Entdeckung machen, ja, das hat eine Auswirkung und es hat einen Segen für andere Menschen. Und manche bedanken sich sogar dafür. Luther hat bekanntermaßen das sogenannte Priestertum aller Glaubenden gefordert. Und das war natürlich in der damaligen Hierarchie eigentlich was völlig Revolutionäres. Er hat geschrieben in seiner Schrift 1520 an den christlichen Adel. Er hat gesagt, denn was aus der Taufe gekrochen ist, das kann sich rühmen, dass es jetzt schon zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei, obwohl es nicht einem jeglichen ziemt, solch Amt auszuüben. Damit hat er ein bisschen unterschieden. Er hat gesagt, sozusagen das Amt, wir sagen ja auch nicht, jeder ist Pfarrer und jeder ist Diakon und Religionslehrer. Aber jeder ist Priester. Jeder hat eine priesterliche Aufgabe in seinem Umfeld. Jeder ist Priester, Bischof, Papst, sagt der Martin Luther. Und das müssen wir uns auch 500 Jahre später immer wieder vor Augen führen lassen. Es gibt bei uns viele Geistliche, viele Priester, Priesterinnen in der Gemeinde Seelsorgers, viele, die sich nach ihren Gaben, Erfahrungen einbringen, auch in die Gemeinde, auch in den Gottesdienst. Schon allein heute Morgen, wenn wir da drin denken, ja, unser Musikteam und die Orgel und Kirchendiener und die Ältesten nachher und was weiß ich, Kindergottesdienst, ganz viele Menschen, die da mitwirken. Das macht es immer ein bisschen aufwendiger, aber natürlich auch lebendiger, denn lebendige Steine sind lebendig. Und schließlich viertens, die Kirche lebt vom Gottesdienst. Erbaut euch zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Bei aller Begeisterung erfahren wir immer wieder, dass uns oftmals die Kraft fehlt und die Motivation und die Freude zur Mitarbeit. Manchmal fehlt uns auch die innere Belastbarkeit, um mit Verletzungen, Enttäuschungen umzugehen. Und dann sollen wir wissen, Gott will uns zunächst einmal dienen. Gott will uns gerade auch im Gottesdienst dienen, damit wir anschließend unter der Woche dienen können. In einer Gemeinde haben Konfirmanden einmal eine Umfrage gemacht und haben die Leute gefragt, was ist ihre Lieblingsbeschäftigung am Sonntag? Und da kam eine ältere Dame und hat gesagt, ich gönne mir den Gottesdienst und dann ein gutes Mittagessen. Ich gönne mir den Gottesdienst. Dienst für Gott beginnt mit Gottes Dienst für uns. Da spricht Gott zu mir, da dient er mir, da tröstet, stärkt, korrigiert er, sodass ich dann anderen dienen kann. Und das wird ja gerade auch deutlich auch beim Abendmahl. Das ist ja nicht einfach nur so eine Erinnerung an was da mal irgendwann war, sondern dass wir wirklich sozusagen bis ins sozusagen Leibliche hinein spüren dürfen, was Jesus für uns getan hat und tut, dass er uns kräftigt und stärkt für das, was vor uns liegt. Und vor allem, indem wir uns gemeinsam auf Gott ausrichten, wird immer wieder deutlich, woran wir Maß nehmen müssen.
dass wir das nicht vergessen, dass wir immer wieder Maß nehmen an Jesus, an seinem Wort. Jede Andacht, jeder Gottesdienst, jede stille Zeit erweist sich als ein Maßnehmen an Jesus, Orientierung. Und das gehört zum Ureigensten der Kirche von Jesus Christus. Denn so können wir unseren eigentlichen Auftrag erfüllen. Und deswegen möchte ich euch, die ihr an Jesus Christus glaubt, euch, die euch mit euren Gaben, Erfahrungen, eurer Zeit, eurem Geld für Gott einsetzt, deswegen möchte ich das euch heute Morgen in Erinnerung rufen. Ganz persönlich. Du gehörst einem, nämlich dem einen lebendigen Gott. Und du kannst etwas. Als lebendiger Stein darfst du etwas zum Bau des Reiches Gottes beitragen mit deinen individuellen Fähigkeiten und Neigungen. Du bist wer? Du bist ein König, ein Priester, ein Auserwählter, Geheiligter von Gott. Und du sollst etwas, nämlich Gottes Wohltaten weitersagen. Und Gottes heiliges Volk sagt Amen.